Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sein Name ist Gershom, denn ich bin ein Gast geworden in fremdem Land. Seien Sie herzlich willkommen zum Gottesdienst mit diesem biblischen Wort aus dem zweiten Buch Mose. Mose erklärt, warum er seinem Sohn diesen außergewöhnlichen Namen gegeben hat. Sein Name ist Gershom, denn ich bin ein Gast geworden in fremdem Land. Wann haben Sie sich zum letzten Mal als Gast gefühlt in einem fremden Land? Vielleicht bei einer Urlaubsreise, bei der Sie besondere Zeichen der Gastfreundschaft erlebt haben. Vielleicht bei einer Geschäftsreise im Ausland. Neben aller Neugierde auf das Neue kann das Fremde auch verunsichern. Werde ich heil und sicher ankommen? Werde ich Arbeit finden oder auch wird meine Arbeit gelingen? Wo werde ich schlafen? Finde ich dort Freunde? Mose ging nicht freiwillig. Er hastete Hals über Kopf als Flüchtling heraus aus Ägypten. Wie Mose sind in diesen Tagen Tausende, weltweit Millionen Menschen auf der Flucht aus ihrer Heimat und wären so gerne wenigstens Gast in einem fremden Land. Mose erlebt die erhoffte Gastfreundschaft. Er hatte das Glück, nicht nur Geduldeter zu sein. Er durfte ein Gershom werden, ein Gast. So fand er eine Frau und gründete eine Familie. Gershom, ein Name, der uns heute Morgen herausfordert. Ihr Name ist Miriam und Dirk Ellermann und Sie sind mit Ihren Kindern Julie und Marie in Iserlohn in der Fremde. Aber das ändert sich gerade. Sie sind wieder hier, um sich mit diesem Gottesdienst und dem gleich parallel stattfindenden Kindergottesdienst für die nun geteilte Pfarrstelle zu bewerben. Sein Name ist Till Damerow und er ist für unsere Gottesdienstgemeinde noch ein Fremder. Aber das ändert sich gerade. Er wird heute Morgen von Rahel Schöttler getauft. Wir begrüßen Till und Sie, liebes Ehepaar Damerow, und Sie, seine Paten, Großeltern und alle Angehörigen sehr herzlich in unserer Mitte und hoffen und beten, dass Till die Gemeinde Jesu und das Vertrauen zu Gott als seine Heimat entdeckt. Ihr Name dort hinten ist Rebecca Henz. Und sie ist keine Fremde unter uns, sie zieht aber in die Fremde. Für ein freiwilliges soziales Jahr nach Nicaragua. Wir begrüßen dich, Rebecca, herzlich. Du lässt dich heute in diesem Gottesdienst auf diese abenteuerliche und aufregende Reise durch unser Gebet begleiten. Und Andres Kuhn wird dich für deine Reise Gottes Segen zusprechen. Dann haben wir noch die Gabi Könnecke. Da ist er. Und ihr könnt sie neben mir sehen, jetzt gleich, wenn sie hochgekommen ist. Sie lädt euch Kinder nun ein, hier nach vorne zu kommen. Das könnt ihr ruhig schon. Wir werden die Geschichte von Esther, die Geschichte einer echten persischen Königin kennenlernen. Ihr könnt miteinander basteln und mit dem Kindergottesdienstteam und Miriam Ellermann nun hinübergehen ins Lutherhaus. Dazu nehmen wir die Kindergottesdienstkerze mit, die wir gleich entzünden. Genau, das steht. Nimmst du sie schon mal? Warte noch eben ganz kurz. Gott segne eure gemeinsame Zeit. Während die Kinder gleich mit ihren Betreuern rausgehen, möchten wir es wieder so haben, dass sie durch den Mittelgang rausgehen und dass vielleicht die Menschen, die am Mittelgang sitzen, so einen Segenstunnel bilden für die Kinder, damit sie gemeinsam dort hinausziehen. Und wir können, ich sag mal, als Zeichen des Segens auch das Lied »We are marching in the light of God« singen, während die Kinder rausziehen. Wenn jemand von den Erwachsenen beim Kindergottesdienst gern dabei sein möchte, um den Bewerbungskindergottesdienst mitzuerleben, den die Miriam Ellermann ja mitgestaltet, sind Sie herzlich eingeladen, mit hinüberzugehen. Am Ende des Gottesdienstes werdet ihr Kinder wieder von den Eltern abgeholt. Dann möchte ich euch bitten, eben die Kerze
an der Taufkerze. Wir nehmen jetzt die Kerze und zünden die an der Osterkerze für euch an.
Uns anderen wünsche ich einen gesegneten Gottesdienst hier in der obersten Stadtkirche. Genau, vielleicht bilden Sie schon mal den Segenstunnel, damit das gleich losgeht. Genau, und wir singen dann We are marching in the light of God. Lassen Sie uns miteinander weiter beten mit Worten aus Psalm 107. Ich bitte Sie, die Männer mit mir, die Anfangspsalmworte zu sprechen und zu beten, die Frauen bitte die eingerückten Verse. Wir beten die ersten beiden Teile des Psalms 747.1 und Punkt 2. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, und dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Dass Kommt, lasst uns anbeten. Treuer Vater im Himmel, wir beten mit den Worten deines Volkes Israel und finden uns selber und die Situation der Flüchtlinge unserer Zeit darin wieder. Ja, viele Menschen, die ihre Heimat aufgeben mussten, beten. Sie hoffen und flehen um deine Hilfe. Und so mancher hat dein Erbarmen, dein Retten erlebt. Viele sind jedoch verzweifelt, weil sie das nicht oder noch nicht erlebt haben, was wir eben beteten. Und er führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Ihre Seele bleibt durstig und ihr Hunger wird nicht mit Gutem gesättigt. Herr, wir bringen dir unsere innere Lähmung angesichts der Bilder von verzweifelten Flüchtlingen.
unseren Zorn über den Einsatz von Schlagstöcken und Feuerlöschern auf der griechischen Insel Kos gegen Schutzsuchende. Und wir bringen dir auch unsere eigenen harten und gleichgültigen Herzen, unsere Fantasielosigkeit, das Abschotten, Ausgrenzen und die Fremdenfeindlichkeit. Herr, vergib unser ängstliches Kreisen um unser Wohl. Vergib, dass wir von einfallenden Schwärmen reden, von unlösbaren Problemen und schwierigen Fällen. Herr, sieh an unsere engen Herzen und unsere skeptischen Prognosen und unsere Gleichgültigkeit. Herr, erbarme dich unser. Kyrie eleison. Der Herr sättigt die durstige Seele, und die Hungrigen füllt er mit Gutem. Amen. Herr, du lädst uns ein in deine Gegenwart. Bei dir sind wir nicht nur Gäste und Fremde, sondern deine Hausgenossen. Wir gehören zu deiner weltweiten Familie. Wir bringen dir heute Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, die gerade auf der Flucht sind, die Schutz suchen und Sicherheit. Wir danken dir für alle Willkommens- und Rettungsgeschichten, die wir erleben und erzählen können, so wie eben in dem Psalm. Wir befehlen dir die vielen unglücklichen Lebens- und Fluchtgeschichten an. Herr, komm du heute Morgen in unsere Mitte und erfülle uns mit deinem Geist, der unsere Türen und Fenster weit aufweht und weit öffnet. Lass Flüchtende Zuflucht finden bei dir und neue Heimat in dieser Welt und auch hier in Iserlohn, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die heutige Schriftlesung steht im zweiten Buch Mose. Mose war nach dem Mord an einem ägyptischen Sklavenaufseher ins Ausland geflohen. Und dort erlebt er die Gastfreundschaft des Volkes der Midianiter. Und er heiratete dort Zippora. Den beiden wurde ein Sohn geschenkt, Gershom. Mose wird am brennenden Dornbusch von Gott beauftragt, nach Ägypten zurückzukehren, um sein Volk aus der Sklaverei in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen. Nach der 10. Plage, die über die Ägypter hereinbricht, darf das jüdische Volk endlich ziehen. Es kann trockenen Fußes durch das Rote Meer fliehen, während der Pharao und seine Streitmacht in den Fluten umkommt. Am Berg Sinai angekommen, erwartet Mose eine Überraschung. Er bekommt unerwarteten Besuch von seinem Schwiegervater, seiner Frau und seinen Söhnen Gershom und Eliezer. Und hier setzt die Geschichte an. Ich lese aus dem 18. Kapitel die Verse 1 bis 12. Und Jitro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Da nahm er mit sich Zipporah, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte, samt ihren beiden Söhnen, von denen hieß einer Gershom, denn Mose sprach: Ich bin ein Gast geworden in fremdem Lande, und der andere Eliezer, denn er sprach: Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao. Als nun Jitro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau zu ihm in die Wüste kamen, an dem Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte, ließ er Mose sagen: Ich, Jitro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich vor ihm und küsste ihn. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, ging sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte, und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war, und wie sie der Herr errettet hatte. Jitro aber freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, wie er sie errettet hatte aus der Ägypter Hand. Und Jitro sprach: Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Ägypter und des Pharao Hand. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn er hat das Volk aus der Ägypter Hand errettet, weil sie vermessen an Israel gehandelt haben. Und Jitro, Moses Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer und Schlachtopfer dar. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater das Mahl zu halten vor Gott. Halleluja. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Halleluja.
Liebe Gemeinde, ganz besonders, liebe Familie Dammerow mit den Paten, Angehörigen und Gästen, in diesem Gottesdienst soll Till Dammerow getauft werden. Und Sie haben als Taufspruch ein Wort aus Psalm 91 ausgewählt. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Till ist gerade dabei, das Laufen richtig zu lernen. Das merkt man vielleicht auch jetzt gerade. Vielleicht will er jetzt gerade mal gerne losflitzen. Er kann es noch nicht so richtig gut, aber ich denke, das dauert jetzt nur noch Tage. Dann wird er seine Eltern noch mehr auf Trab halten. Auf Entdeckungsreise gehen, Neues ausprobieren. An jedem Tag lernen die Kinder in dem Alter so unendlich viel. Aber wie oft brauchen Sie nicht da auch Schutzengel, die neben Ihnen stehen, die Sie auffangen, wenn Sie irgendwo raufgeklettert sind und dann ist es doch zu wackelig und Sie fallen herunter. Oder Sie bekommen etwas in die Finger, was Sie eigentlich nicht haben dürften und da ist man gar nicht so schnell als Mutter oder Vater, das wieder wegzunehmen. Oder Sie laufen einfach mal weg. Ich will Ihre Fantasie da gar nicht beflügeln, denn ich denke, da können wir uns alle vorstellen, was passieren kann. Sie wünschen sich von ganzem Herzen, dass Till bewahrt bleibt vor größeren Unfällen, dass sein Leben gut wird, dass er fröhlich heranwächst und dass er gesund bleibt. Und das ist uns allen bewusst, aber auch Ihnen, dass wir das nicht aus eigener Kraft hinkriegen und auch nicht unsere Aufmerksamkeit ausreicht. Dieser Spruch, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, der drückt aus, dass wir Gottes Beistand brauchen, wenn wir Kinder großziehen, dass wir täglich seine Begleitung brauchen. Gott kennt Till, wie er uns alle kennt, und es tut uns gut als Eltern, das auch nochmal zu hören, dass wir unsere Kinder Gott anvertrauen können. Till hat jetzt keine Garantie, kein Abo darauf, dass immer alles glatt läuft, dass er ein unbeschwertes und total perfektes Leben haben wird, aber er hat die Garantie, dass Gott ihn begleitet, ihn durchträgt in guten und auch in schweren Zeiten, dabei ist, wenn er zum Beispiel in die Fremde zieht, in den Kindergarten oder in die Schule. Oder wenn er lernt, Freundschaft zu schließen mit anderen, dann ist Gott da. Und mit der Taufe bekennen sie auch zugleich, dass das so ist, dass Gott mitgeht. Irgendwann wird Till dann selber nach Gott fragen und seinen eigenen Weg suchen im Glauben. Im Moment sagen sie sein Ja. Und wenn Till dann fragt, dann sind Sie als Eltern und als Paten gefragt, Antworten zu geben. Von Gott zu erzählen, ihm von seiner Taufe zu erzählen, die Taufkerze anzuzünden oder ihm den Taufspruch zuzusagen. Vielleicht sogar jeden Abend vor dem Schlafengehen, wie ein Ritual. Till, du bist behütet, denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Was für ein schöner Vers zum Einschlafen. Er drückt ganz viel Geborgenheit aus und man kann natürlich auch jeden Tag damit starten. Und das Gute ist, das weiß man, das gilt nicht nur für Till, das gilt für uns alle. Wir als Gemeinde sind natürlich auch gefragt, wenn ein Kind getauft wird, dann gehört es zur Gemeinde und auch wir sollen Till willkommen heißen, ihn begleiten und ihm ein Leben im Glauben vorleben, damit er irgendwann selber zu Gott findet und an diesem Wort festhalten kann, damit er Heimat findet bei uns, wie Sie als Eltern auch. Amen. Nun lade ich Sie als Familie, die Paten, wer immer auch dabei sein möchte, an den Taufstein zur Taufe. Die Taufkerze zünden wir an am Osterlicht und lassen uns daran erinnern, dass Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das wünschen wir Till auch. So, ich frage Sie als Eltern und Paten, möchtet ihr, dass dieses Kind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird, so antwortet ja. versprecht ihr nach bestem Vermögen, dieses Kind im christlichen Glauben zu erziehen und ihm Wege in die Gemeinde zu bereiten, so antwortet ja. Dann taufe ich jetzt den Till. Till, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dein Taufspruch lautet, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Gott, der dich geschaffen hat, der sei bei dir auf allen deinen Wegen. Er schenke dir Menschen an der Seite, die dich begleiten und dich den Weg des Glaubens finden lassen. So segne dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt bitte ich die Eltern mit Till und die beiden Großmütter noch an den Altar zum Familiensegen. Dankeschön. Die beiden Großmütter sprechen ein Gebet für die Familie.
Großer Gott, wir bitten dich, lass Till gesund heranwachsen zur Freude der Eltern und der ganzen Familie. Lass ihn gute Freunde finden, die ihm Hilfe und Halt geben auf seinem Lebensweg.
Hilf, dass Till einmal in freier Entscheidung den Glauben bejaht, den jetzt die Eltern und Paten stellvertretend bekennen.
Schenke allen, die für die Erziehung von Till verantwortlich sind, ein waches Gewissen, damit sie ihre Aufgabe gut erfüllen können.
Herr, unser Gott, begleite Till auf all seinen Wegen und schenke ihm immer wieder Begegnungen mit Menschen, die sein Leben bereichern, spannend und interessant machen.
Beschütze Till und lass ihn an Leib und Seele gesund bleiben. Amen.
So segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sein Friede.
Jitro, Zipporah, Gershom, Eliezer, was für eine Überraschung, was für eine Freude, euch zu sehen. Mose ist etwas irritiert, aber zugleich tief erfreut, endlich seine Familie oder plötzlich seine Familie versammelt vor ihm zu sehen. Jitro, sein Schwiegervater, hatte einen mehrtägigen Weg mit seiner Tochter und den beiden Enkeln hinter sich. Sie kommen aus Midian. Das liegt östlich vom Berg Horeb, vom Sinai, an dessen Fuß Mose sich nun versammelt hat mit den Israeliten. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist. Nicht jeder Besuch, nicht jeder Familienbesuch ist so ganz willkommen. Und Jitro war sich auch nicht ganz sicher, wie Mose diesen überfallartigen Besuch wohl aufnehmen würde. Darum schickt Jitro Boten voraus, vielleicht damit eine Tasse Kaffee gekocht wird, aber vielleicht noch eher, dass er sich darauf einstellen kann, auf diesen vielleicht etwas erschreckenden Besuch. Ich, Jitro, lesen wir, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Mose hat gerade eine Menge Stress. Er kriegt seine Arbeit kaum auf die Reihe. So viele Menschen bedrängen ihn mit Wichtigem und Unwichtigem. Wir erfahren es in den Versen, die unserem Text heute folgen. Trotz der unerledigten To-Do-Listen nimmt Mose sich Zeit für seine Familie. Und ich glaube, das ist gut, dass wir uns Zeit für die Familie nehmen und uns immer wieder auch stören lassen in unseren To-Do-Listen. Da ging Mose hinaus, ihm entgegen, und neigte sich vor ihm, wie man das orientalisch tut, und küsste ihn, toll, solche Begrüßungsrituale. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Ja, und da gibt es offenbar eine Menge zu erzählen, wenn man sich lange nicht gesehen hat. In Windeseile hatte sich bis nach Midian offenbar die glückliche Flucht der Israeliten herumgesprochen. Jitro sieht diesen unglaublichen Exodus als Gottes Initiative, sein Eingreifen und Führen. Unsere Erzählung beginnt mit den Worten: Und Jitro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Wenn man sich das alles so vorstellt, das klingt alles so unmöglich, so wundervoll, und ich glaube, so ging es auch Jitro. Er wollte gerne erfahren, was steckt denn dahinter, diese Chance, den Schwiegersohn gleich in der Nähe zu treffen, aus seinem Munde mal zu hören, was ist denn da wirklich passiert. Diese Begeisterung Jitros, Mensch, da hat sich wirklich dieser Gott gezeigt. Ich denke aber auch die Sehnsucht Zipporas, ihren Mann wieder in die Arme schließen zu können, aber auch der Wunsch der Söhne, ihrem Vater wieder nahe zu sein. Alles das waren sicher Auslöser für diesen Familienbesuch, diese Zusammenführung. Warum nur waren seine Frau und seine Kinder auf der Flucht nicht bei ihm geblieben, habe ich mich gefragt. Wie war es dazu eigentlich gekommen? Kurze Rückblende. Zipporah und Gershom hatten Mose damals nach Ägypten begleitet, als er aufbrach mit diesem Feuer in seinen Augen, das Feuer des brennenden Dornbusches, an dem er Jahwe begegnet war. Zipporah und Gershom, seine Frau und sein Sohn, waren ihm damals von Midian nach Ägypten gefolgt. Sie staunten, dass Mose in den Palästen des Pharaos aus- und einging, aber nicht mehr als stolzer Prinz wie damals, sondern als Aufwiegler und Ruhestörer, als hebräischer Provokateur, als einer, der dem Pharao in Gottes Namen befahl, das Jahwe-Volk ziehen zu lassen. Wir hören dann von den 10 Plagen, die die Ägypter treffen. Höchste Gefahr, so denke ich, auch für Mose und seine Familie. Vermutlich mitten in diese ganze fürchterliche Spannung und Auseinandersetzung wird ihm und Zipporah ein weiterer Sohn geboren. Und man sucht sich das vielleicht nicht immer aus, in welcher Situation man Kinder in die Welt setzt. Hier war es sehr schwierig. Sie nennen ihn trotzdem, den zweiten Sohn, Gott hilf. Eliezer, der hebräische Name, weil Gott geholfen hat und immer wieder hilft. Schließlich nach der letzten Plage, dem Sterben der Erstgeborenen, lässt der Pharao das Sklavenvolk endlich gehen. Eliezer ja schon wieder, Gott hat geholfen. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte und all die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war und wie sie der Herr errettet hatte. Jethro aber freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, wie er sie errettet hatte aus der Ägypterhand. Eine ganz spezielle Fluchtgeschichte, vielleicht eine etwas abseitige, wo mancher heute Morgen denkt, was erzählt er hier eigentlich für eine merkwürdige, vielleicht auch interessante Geschichte, aber das ist die wesentliche, die zentrale Geschichte Israels, der Exodus, die Befreiungstat Gottes. Und ich denke, dass sich an diesem großen Wunder, das hier geschehen ist, etwas ablesen lässt, auch für unsere Befreiungsgeschichten. Ich finde, die eigentliche Überraschung an dieser ganzen Situation ist, dass wir erst hier erfahren, dass Mose und seine beiden Söhne offenbar noch in Ägypten vorzeitig nach Hause nach Midian zurückgeschickt wurden, vermutlich, weil Mose seine Familie schützen wollte. Und das ist, denke ich, nachvollziehbar und verständlich. Aber ich habe noch etwas genauer nachgefragt und überlegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch etwas hineingekommen ist in dieses Miteinander Moses und seines Volkes, das er ja nun gewonnen hat und das er hinausführen darf in die Freiheit. Ich nehme an, dass die Hebräer Spannungen erlebt haben, dass sie gemerkt haben, Mensch, diese Frau Zipora, was ist eigentlich mit der los? Diese vielleicht sogar dunkelhäutige Frau, und ich befürchte, dass da auch tatsächlich diese Spannungen ausgesprochen wurden, dass man nicht akzeptieren konnte, woher sie kommt. Was ist denn das für eine? Was hat die überhaupt für einen Glauben? Ihr Vater ist angeblich Priester in Midian, so erzählt man sich unter den ägyptischen Sklaven, den hebräischen Sklaven. Ja, welchen Gott verehren die denn da eigentlich? Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ja wohl kaum. Im vierten Buch Mose lesen wir dann von Miriam und Aaron, den Geschwistern von Mose, dass sie Mobbing betreiben gegen Moses Frau. Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er sich genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Und so ist es manchmal auch, dass das nicht immer so gelingt, dass die Familie nicht einverstanden ist mit der Wahl einer solchen Frau und natürlich vielleicht sogar auch darüber hinaus andere Führungsgestalten das nicht zubilligen, dass hier eine Beziehung eingegangen wurde, die eigentlich nicht förderlich ist für den Job, den Mose hier übernommen hat. Manche Ausleger meinen, Mose habe vielleicht erneut geheiratet, viertes Buch Mose, denkbar ist aber auch, dass Zipora diese Kuschiterin eben ist. Kuschiten, das war auch ein Stamm in Midian, habe ich gelesen. Aber es gab tatsächlich, egal ob sie nun aus dem afrikanischen Kuschitien kommt oder aus Midian, eine offensichtlich üble Nachrede, die sich so ansammelt über ihre ausländische Abstammung. Manche Ausleger meinen tatsächlich, so auch Luther, dass Zipora wirklich dunkelhäutig war, und dann wären die beiden Söhne Gershom und Eliezer auch dunkelhäutig. Die Vorbehalte wachsen, das Unverständnis über diese Frau und ihre Kultur, das Fremde, wird nicht als Bereicherung, sondern als Infragestellung der eigenen Sitten und der eigenen Identität gedeutet. Und ich glaube, jeder Ehe unter uns, und die wir vielleicht auch kennen, wo vielleicht auch hellhäutige und dunkelhäutige Menschen zusammenkommen und eine Ehe bilden, so auch in unserer Gemeinde, das ist nicht immer ganz einfach und auch in der Schule nicht immer ohne Spießrutenlauf zu ertragen. Das alles vergiftet das Miteinander, so lesen wir. Mose und Aaron nehmen das wahr und Mensch, denken, die passt doch hier nicht so richtig in unsere Clique rein, in unser Führungstrio schon gar nicht. Die stört uns auch ein bisschen und offensichtlich gibt es da auch ein Rumoren im Volk. Tatsächlich, wenn man sich die späteren gesetzlichen Einzelbestimmungen dann in der Tora anschaut, die über die 10 Gebote noch weit hinausgehen, dann sind Miriam und auch Aaron eigentlich ja Anwälte dieser Auslegung, dass man sich abgrenzen solle, diese Reinheits- und besonderen Vorschriften, Heiligkeitsgebote. Das Alte Testament ist schon ziemlich heftig an diesem Punkt. Abgrenzen, ablehnen, zurückziehen, Mischehen sind im Alten Testament verboten. Ich finde es auffällig, dass Mose mit seiner Partnerschaft, mit einer Angehörigen eines anderen Volkes und einer anderen Religion, dass ihm eine Sonderrolle hier zugestanden wird, so als stünde er über dem Gesetz. Mose ist ja neben Elia und dann David wohl der größte Führer, die größte Führergestalt im Alten Testament. Über diesen Mose sagt Gott selber, ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich das Alte Testament manchmal lese, dann möchte ich das einfach gerne zur Seite legen. Frag mich, was ist denn das für eine enge Gesetzgebung? Was sind denn das für Vorstellungen? Geht das auf Gott zurück, dass hier keine Ehe möglich ist mit einer Frau einer anderen Kultur, vielleicht einer anderen Religion? Ich deute so für mich dieses Abgrenzende tatsächlich auch so als ein dunkles Wort, wie Gott es hier sagt. Mose, habe ich eigentlich mein wesentliches, eigentliches Wort gesagt, aber mit anderen rede ich dunkel. Und für mich spiegelt sich in dieser Abgrenzung, auch in diesen Einzelbestimmungen etwas von einem schwer zu deutenden Gleichnis und von dem dunklen Wort Gottes, das sich mir nur schwer erschließt. Die Geschichte von Mose, Zipora und Gershom ist für mich eine prophetische Hoffnungsgeschichte und darum möchte ich sie heute Morgen hier so in den Mittelpunkt stellen und für mich auch so ein Augenöffner für die Situation, in der wir gerade stehen, in der Begegnung mit Flüchtlingen und mit Menschen anderer Kulturen. Die Geschichte der Überwindung, der Abgrenzung und Feindschaft ist in dieser Geschichte meiner Meinung nach angelegt. Und sie macht offenbar in dieser Person des Mose, was eigentlich Gottes ursprünglicher und eigentlicher Wille ist mit seinem Volk und mit seiner Welt. Gott will in Jesus die Grenzen überschreiten, die damals vielleicht ihren Sinn hatten. Und wenn wir das Alte Testament heute lesen, wo wir daneben stehen und sagen, wie können wir das heute noch für uns deuten? Es ist schwierig. In Jesus aber wird der ursprüngliche Wille Gottes deutlich und in diesem Mose wird er, finde ich, transparent. Im Epheserbrief heißt es über Jesus, und das ist für mich auch eine Schlüsselstelle, wenn ich den Mose begreifen möchte, da heißt es über Jesus, er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Lebens hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Etwas kompliziert formuliert und es dauert ein bisschen, bis man in diesen Gedankengang reinkommt, aber da ist etwas geschehen, dass Gott selber sagt, dieser Zaun, der dazwischen war, der soll keine Rolle mehr spielen. Diese Satzung und diese Einzelgebote, dieses Abgrenzen, das ist zu überwinden. Und damit ist Mose ein Vorläufer, ein Prophet und Priester, der das abbildet, was tatsächlich in Jesus dann Realität wird. Und er ist ein multikulturell geprägter Mensch und wird gerade so zum Brückenbauer und Vorbild und Hinweis auf den Friedensbringer Jesu. Multikulturell, ich weiß nicht, wie es ihm mit dem Wort geht, eigentlich ist das so ein Modewort, hat auch so ein bisschen schon seinen Glanz verloren, im Gegenteil, wir fürchten, das wird auch manchmal so als Kampfbegriff genommen, man mag es gar nicht mehr hören, aber für Mose trifft es schon zu. Er wurde von einer ägyptischen Prinzessin im Schilf gefunden, am ägyptischen Hof erzogen. Und ich nehme an, dass der sich mit Hieroglyphen gut auskannte, dass er die nicht nur entziffern, sondern vielleicht auch schreiben konnte, dass er ägyptische Literatur gelesen hat, dass er auch die Religion der Ägypter studiert hat. Vor allem aber wusste er sich zugehörig zum Gottesvolk, zum Volk der Hebräer. Moses Mutter hatte ihn ja als seine listig ihm anvertraute Amme von der Muttermilch an mit dem jüdischen Glauben vertraut gemacht. Sie erzählt ihm die Geschichte der Glaubensväter Abraham, Isaak und Jakob. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Kinder, die wir taufen, dass wir da einen Anfang setzen und sagen, da muss es weitergehen. Dieser Segen, den wir empfangen, der soll sich auch verleiblichen. Da wollen wir diese Worte, diese Geschichte Gottes mit uns auch kennenlernen. Die biblischen Geschichten, die Till auch helfen, diesem Gott zu vertrauen. Mose, ein multikultureller, geprägter Grenzgänger zwischen den Kulturen, kein Vermischer, der sagt, es ist ja alles egal, was wir glauben oder denken. Er steht,
so sieht er das für sich selber, auf der Seite Jahwes, nicht auf der Seite der ägyptischen Götter. Der Till, der braucht hier ein bisschen Bewegung, nicht? Ja, es geht ihm gut, das hören wir, das ist ja gut, da freuen wir uns. Wenn der Till Lust hat, kann er während der Predigt auch bei den Kindern drüben mal gucken und gleich wiederkommen. Ist das eine Chance? Nicht so dolle? Ja, also ganz entspannt. Also, drüben sind eben nicht auch noch ein paar Kinder, die spielen da eine Geschichte von Esther. Mose ist ein multikultureller Grenzgänger zwischen den Kulturen, kein Vermischer. Er sagt, ich stehe auf der Seite Jahwes, auf der Seite dieses Gottes, der sich mir geoffenbart hat, nicht auf der Seite der ägyptischen Götter. Nach 40 intensiven Jahren Kontakt mit der ägyptischen, der städtisch geprägten Hochkultur und der gleichzeitigen tiefen Verwurzelung im jüdischen Glauben durch seine Mutter und durch diesen jüdischen Hintergrund lernt er nun, so erfahren wir an anderer Stelle, 40 Jahre lang die midianitische Kultur kennen, bäuerlich geprägt. Nicht, dass er sich das so gewünscht hätte. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, seine Heimat zu verlassen in Ägypten. Da sah er seine Zukunft. Gott sieht sie woanders. Moses Zorn braust auf, so hatten wir eben auch in dem Kontext gehört, dass er einen ägyptischen Sklaventreiber, der einen Hebräer brutal misshandelt, tötet, um den Geschundenen zu retten. Ein Verbrechen, das nicht verborgen bleibt. Mose flieht nach Osten, auf die Sinai-Halbinsel nach Midian und heiratete Zipora, eine von 7 Töchtern des midianitischen Priesters Jitro. Nach der ägyptischen und jüdischen Kultur lernt er nun die midianitische, vor allem auch die religiöse Seite, durch seinen Schwiegervater kennen. Kultur auf dem Land, fragen wir uns hier vielleicht in der Stadt. Ja, auch die Dorfkultur, die für Jugendliche schon mal als sehr schlicht gilt und öde, hat offensichtlich für Mose eine ganz wichtige Rolle gespielt, dass er der Führer, Anführer werden kann, der den Exodus seines Volkes tatsächlich, dem es gelingt, das Volk durch die Wüste in die Freiheit zu führen. Durch das Gebiet, das er dort kennengelernt hat, als er dort mit Schafen weidete. Worin besteht diese midianitische Kultur? Mose hütete Schafe, seines Schwiegervaters, und er lernt die midianitische Theologie kennen. Und ich glaube, dass diese Auszeit für Mose wichtig war, mal rausgenommen zu werden aus der Kultur, mit der er zunächst beschäftigt war, rausgenommen zu werden in ein anderes Land. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, wenn man mal in eine andere Kultur eintauchen darf, wenn man vielleicht mal einen Besuch macht in einem Land, das man bislang nicht kannte, vielleicht sogar bis nach Asien und merkt, Mensch, hier ticken die Uhren ganz anders, hier hat man ganz andere Vorstellungen vom Leben, hier geht der Lebensfluss ganz anders und die Gerüche sind andere. Und ich glaube, so war es für ihn auch in der Wüste mit den Schafen, dass er da Stille fand, zum Nachdenken kam, manches wiederkäuen musste von dem, was er tatsächlich als Jugendlicher erlebt hat in Ägypten, und in dieser Auszeit sich nochmal selber gegenwärtig wird und klar wird, wer er selber ist. Auch die Auseinandersetzung mit seinem Schwiegervater, mit Jitro, der ja ganz andere Vorstellungen von Gott mitbringt. Wir wissen es gar nicht ganz genau, was Jitro geglaubt hat, wie er Gott interpretiert hat. Aber gerade das stellt Mose nochmal neu in Frage. Wie stehen jetzt beide Traditionen, die ich kenne, in welchem Verhältnis stehen die? Und an dem Jitro sieht er, der auch opfert, wie es in jeder Religion üblich ist, dass auch Gott Opfer gebracht werden, fragt sich, habe ich selber Gott je geopfert? Von Abraham habe ich das gehört. Auch Mose wird später Priesteraufgaben übernehmen und opfern. Und ich habe den Eindruck, dass diese ganz neue Kultur in Midian ihm hier nun hilft, nochmal anders auf eine Kultur zu schauen, als es damals in Ägypten war, als er sich abgrenzte und sagte, das bin ich nicht. Und nun lernt durch den Jitro, dieser Schwiegervater, der hat auch eine Beziehung zu einem Gott und er hat Praktiken, die für mich auch bekannt sind und hilfreich. Ich könnte mir vorstellen, dass Jitro sogar zu einer Art Mentor wird. Mose, der sich von ägyptischen Göttern abgrenzte, beginnt nun durch seinen Schwiegervater zu entdecken, dass es auch Parallelen gibt zwischen Religionen. Und ich glaube, dass uns das auch gut tut, dass wir uns als Evangelische nicht nur abgrenzen von anderen Religionen, sondern auch schauen, welche Parallelen gibt es da. Mose kannte sich nun in allen 3 Kulturen aus. Tatsächlich aber Quelle seiner Inspiration blieb immer dieser eine lebendige Gott. Am brennenden Dornbusch hat er ihn erlebt, bei den Plagen, beim Durchzug durch das Rote Meer. durch die Wolken- und Feuersäule, durch dieses Wachtel- und Manna-Wunder beim Kampf gegen die Amalekiter und dadurch, dass dieser Gott mit ihm ja von Mann zu Mann sprach und er offensichtlich auch Gottes Stimme hören durfte. Trotz dieser überwältigenden Erfahrungen blieb sein Glaube angefochten und er war immer noch ein Prüfender, ein Forschender, ein Fragender. Was ist für mich der richtige Weg? Gerade als seine Leute zurück wollten nach Ägypten an die Fleischtöpfe und er diese Spannungen aushalten musste. Und ich frage mich, ob wir nicht heute auch solche Grenzgänger sind zwischen den Kulturen und Kulten, zwischen dem, was heute religiös wichtig ist. Heute heißen die Religionen wahrscheinlich anders. Materialismus, Konsum, Selbstverwirklichung. Neuerdings macht es unseren Kindern richtig viel Spaß, shoppen zu gehen. Ich weiß nicht, ob sie das, die sind jetzt 7 und 9 Jahre alt. Das ist wirklich so der neue Hit, in die Stadt gehen und shoppen gehen. Ich frage mich, was ist das für ein merkwürdiger Kick, das Kaufen um des Kaufens willen, aber ich kann es nachvollziehen. Das ist auch schön, unterwegs zu sein. Und trotzdem frage ich mich, ist das ein wesentlicher Wert, an dem ich mich orientieren möchte? Ist das für mich wirklich wichtig? Ich glaube, so erleben wir uns heute auch ein Stück weit manchmal als orientierungslos, als Menschen, die sich neu orientieren. Was ist eigentlich meine Religion, mein Glaube? Als Menschen, die unterwegs sind, nirgends so richtig beheimatet, dass wir selber uns als Gershom, als Ödgast, als Fremdling finden, in Midian damals, heute vielleicht, wenn wir nach Syrien schauen, Aleppo, Burbach, das liegt bei uns in der Nähe mit einem Flüchtlingslager, in Wilnsdorf und selbst auch hier in Iserlohn, auch wenn wir seit vielen Jahren hier vielleicht wohnen, spüren wir uns doch auch manchmal als solche, erspüren uns als solche, die nicht wirklich hier beheimatet sind. Von Mose möchte ich lernen, dass er die Fremde annimmt, dass er diese neue Kultur der Stille als eine Auszeit nimmt. Aus dem Namen seines Sohnes spricht nicht Bitterkeit über den Verlust der Heimat, sondern Dankbarkeit, Gast geworden zu sein. Gershom, Gast dort. Alle in Midian sollen es wissen, er, Mose, ist dankbar für die erwiesene Gastfreundschaft, die er auch durch Jitro und Zipporah erfahren hat. Und ich glaube, uns allen schwirren jetzt so ein paar Namen im Kopf, die wir selber kennen, wo wir sagen, ja klar, der Mahdi, Bassand, Hamid, Sulla, Joy und Aisha, das sind nur Namen, die mir in den Sinn kommen. Fremde Namen, fremde Geschichten. Viele kommen zu uns, gerade in diesen Tagen. Manche Geschichten haben wir schon gehört, viele können wir noch entdecken und teilen, trotz der Sprachbarrieren. Trotz der unterschiedlichen Gottesvorstellungen, ich glaube, wir müssen uns nicht zunächst abgrenzen, sondern mit Interesse auf den anderen zugehen und teilen, was der andere erfahren hat. Vielleicht schlimme Erfahrungen von Unterdrückung auf der Flucht, aber sicher auch schöne Erfahrungen, vielleicht schöne Kindheitserinnerungen. Wie wird sich die Situation der Flüchtlinge weiterentwickeln? Wie werden sie, die hierher kommen, ihre Kinder nennen? Werden sie dankbar sein können über Annahme und Verständnis? Werden sie Gottes Wunder erleben? Was bringen sie mit? Was beschäftigt sie? Haben sie vielleicht selber Gewalt erfahren oder sind sie selber Gewalttäter geworden oder gewesen, so wie Mose? Bekommen sie Chancen auf einen Neuanfang? Welche Gottesbegegnungen haben sie gemacht? Das sind ja auch nicht Menschen, die Tabula Rasa sind, die davon erzählen können, so wie in dem Psalm, den wir eben gebetet haben. Wir haben heute Morgen von Mose gehört, von Zipporah, Eliezer und Gershom und ich habe ihnen eine Menge zugemutet, eine ganz fremde Geschichte, eine, die vielleicht weit entfernt von uns scheint. Und trotzdem hat sie mir Mut gemacht, mich darauf einzulassen, auf diese Erfahrung Moses und dann auch Jitros, der sich langsam geöffnet hat, der offensichtlich zunächst Priester eines anderen Gottes war und sich am Ende der Geschichte zu dem Gott Israels bekennt. Und dann opfert er ein Brandopfer und ein Dankopfer für die Sühne und Schuld, das Brandopfer für die glückliche Führung, dass seine Tochter und seine Enkel Teil dieser Geschichte Gottes sein dürfen. Und Mose und die Ältesten, das finde ich toll, wenden sich nicht pikiert ab von diesem Priester eines Fremden, eines falschen Gottes, sondern sehen in diesem Opfer etwas, das eine tiefe Wahrheit über ihr Leben ausdrückt, das Vergebung möglich macht, einen Neuanfang und echte Gemeinschaft feiert. So essen sie miteinander das heilige Mahl und danken dem Gott, der sich ihnen offenbart. Ich glaube, dass dieses Mahl, und damit will ich jetzt wirklich schließen, ein prophetisches Mahl ist, ein Vorbild, eine Einladung, wie Jesus zu Tisch geladen hat. Dieses Mahl, das Jesus im Abendmahl eingesetzt hat, wo er uns deutlich macht, nicht wir bringen Opfer, sondern dass er sich als Opfer für uns gibt und das genügt. Mose, ein Grenzgänger und Brückenbauer zwischen den Kulturen, er findet sich ein im Fremden und akzeptiert Gottes Wege. Er gewinnt einen Schwiegervater, nicht nur als Schwiegervater, sondern auch für diesen Kontakt zum lebendigen Gott, zu Jahwe, nicht durch rechthaberische Abgrenzung, sondern durch Respekt und Liebe. Gershom, Gast dort. Mögen in unserer Mitte noch viele Kinder geboren werden, die solche kulturverbindenden Namen tragen. Joy, Happy, Grace, Sarah, Verena. Und wir kennen noch viele mehr. Gott segne uns alle, dass wir zu Brückenbauern werden. Amen. Wie Christus mir begegnet. Wir haben das am Anfang geübt. Ich denke, in diesem Lied kommt zum Ausdruck, wie wir einander begegnen, aber auch wie wir Fremden begegnen.
Rebecca, jetzt geht es um dich und ich bitte auch den Timon und die Tine nach vorne zu kommen.
Es ist wahrscheinlich ganz unmöglich, aber vielleicht gibt es ja Menschen, die Rebecca Hens gar nicht hier in Iserlohn erlebt haben Und was die für unsere Jugend bedeutet hat, das müsst ihr beide erzählen. Das ist die spontane Überraschung.
Kurz okay. Und knapp, aber okay, dafür ja, wie lange habt ihr noch Zeit? Also ich brauche jetzt 2 Stunden. Ja, ist wirklich schwer in ein Wort zu fassen, aber Rebecca war tatsächlich schon vor mir hier und hat damals schon die Jugend lebendig mitgeprägt und ist dann in dieser Zeit einfach eine Jugendmitarbeiterin geworden in sehr, sehr vielen Bereichen. Schwerpunkt sicherlich Lobpreis und Anbetung musikalisch ganz viel, auch als Kleingruppenleitung oder im Checkpoint Cheese als prägende Kraft. Sie war diejenige, die die erste Musical-Freizeit initiiert hat und auch geleitet hat, zusammen mit Hemi und Tine. Und dann 2012 auch als Chorleiterin die Musical-Freizeit in Mauterndorf geleitet hat und. Sie hat auch vor 5 Jahren einen Sponsorenlauf gemacht. Warum das wichtig ist, das erkläre ich später noch.
Ja, und als du dann dein FSJ, da gehört es dann wirklich hin, dein freiwilliges soziales Jahr hier gemacht, das bist du nochmal ganz aktiv in die Arbeit eingestiegen und dann warst du nicht ganz weg, aber zumindest ein bisschen weg, hast was gemacht?
Dann bin ich nach Marburg gegangen, 2011 im Oktober und habe da Psychologie studiert.
Und bist damit schon fertig oder machst eine kreative Phase?
Also ich habe meinen Bachelor fertig, ja.
Du hast deinen Bachelor fertig und willst dich jetzt auf den Weg machen nach Nicaragua in ein Freiwilligenprogramm für ein Jahr. Erzähl uns ein kleines bisschen, was dich da erwartet.
Genau, ich werde in Nicaragua an der Karibikküste sein. Das ist die Küste Nicaraguas mit sehr, sehr wenig Infrastruktur und generell viel Armut, viele soziale Probleme auch. Und ich werde in einer Organisation sein für Kinder aus sozial schwierigen Lebensverhältnissen, die da hinkommen können. Und wir haben einen ganz großen Schwerpunkt auf Bildung, machen mit denen so Unterrichtseinheiten zu Themen wie Gewalt oder Drogen oder Schwangerschaft, solche Dinge, aber auch einfach Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe, Freizeitbetreuung. Ich werde mit denen bestimmt viel Musik machen, Sport, basteln. Genau, das ist der große Teil meiner Arbeit und zu einem kleinen Teil bin ich dann auch noch in der Gemeinde, wo ich mal gucken werde, wie ich mich da einbringen kann.
Irgendwie kommen... Also ihr habt schon gehört, dass sie ganz viel vorhat. Wir erfahren noch was von dir, indem wir irgendwie, hast du hinten so Listen dabei, da kann man sich eintragen, wenn man so mal E-Mails haben möchte, was jetzt auch noch in Nicaragua passiert, wenn die Rebecca da ist und dort arbeitet. Und vielleicht wird auch noch mal irgendeine Projektidee von dort bei uns landen. Du weißt ja, das ist eine Gemeinde, die viel trägt und mit unterstützt und sich jetzt ganz doll mit dir freut, dass du, wann geht's in den Flieger?
Am Donnerstag.
Am Donnerstag losfliegst und für die Reise, aber nicht nur für die Reise, sondern auch für dieses Jahr in Nicaragua, da möchten wir dich jetzt gerne segnen. Komm noch mal nach vorne. Guter Gott, wir sind dankbar, dass du Menschen immer wieder in deinen Dienst rufst und ihnen sagst, ich kann dich gebrauchen, ich will dich senden, du sollst meine Vollmacht haben. Und so bitten wir dich um Bewahrung für Rebecca auf ihrem Weg nach Nicaragua und dass du mit deinem guten Geist in ihr wirkst und all die Gaben und Fähigkeiten, die du ihr geschenkt hast, so nutzen kannst, um Menschen Gutes zu tun und etwas von deinem Evangelium zu verbreiten an diesem Ort. Dafür danken wir dir und loben dich und segnen Rebecca jetzt.
Ja, und Rebecca, ich segne dich mit einem Trainer, der an deiner Seite ist und der sagt in Philipper 4, Vers 13, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und so sei gesendet, selbst als Trainerin, Lehrerin, Helferin für Menschen in Not, mit dem Trainer an deiner Seite, der dich geprägt hat und so vieles bereits möglich gemacht hat und noch viel mehr möglich machen wird. Denn Gott sagt, ich bin in deiner Schwachheit mächtig. Und so geh hin mit seinem Segen.
Vater, und ich danke dir echt für Bex. Ich danke dir für ihr Herz. Ich danke dir echt für alles das, was du in sie hineingelegt hast, für all ihre Gaben und ihre Talente. Ja, für ihre große Liebe für andere Menschen. Ich danke dir, dass sie in die Welt ziehen möchte und anderen Menschen begegnen möchte. Ich danke dir so sehr, dass du ihr das gegeben hast und dass sie jetzt die Möglichkeit hat, wegzugehen. Ja, Neues kennenzulernen, andere Menschen begegnen. Vater, ich danke dir echt für die Aufgaben, die sie da übernehmen wird. Und ich danke dir, dass du sie vorbereitet hast und dass du sie begleiten wirst. Vater, ich bitte dich, dass du sie stärkst und ihr alles gibst, was sie braucht in dieser Zeit. Ja, sie will ein Segen für andere sein. Und ich danke dir, dass du sie sendest.
Und was Gott auch Israel zugesagt hat, sagt er auch dir zu. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der Segen Gottes geht mit dir. Amen. Jetzt steht der Timon schon hier oben, dann darf er mal die erste Abkühlung machen. Kommt, weil du gerade da stehst.
Genau, na, wo das so Thema ist, Fremde und Gäste und neue Menschen hier, ganz, ganz kurz, die Zeit ist ja fortgeschritten, möchte ich euch zumindest drei Personen vorstellen, die hier im Gottesdienst sind. Wir können mal kurz aufstehen. Das eine ist unsere neue FSJlerin, Kendra Jonas. Schau mal auf, Kendra. Genau, manche haben sie vielleicht schon auch als Tänzerin bei den Musical-Aufführungen gesehen. Die zweite FSJlerin, die hier ist, Katharina Fritz, ist beim CVM FSJlerin, aber gemeinsam auch im Checkpoint-Team, weil wir ein gemeinsames Projekt in Dröschede machen. Und Daniel Stadi ist hier, auch mit Frau und Kindern. Er wird das neue Projekt Mensch leiten, und zwar in der internationalen Klasse, wie passend zu dem Thema am Hemberg. Allen bekannt ist der Praktikant im Moment, Aaron Schöttler, genau, der auch 3 Monate im Praktikum ist. Und alles Weitere müsst ihr die Menschen direkt im Kirchcafé fragen.
Wenn du gerade bei Vorstellungen bist, Mo, dann steh doch auch mal eben auf. Monika Mössler kennen auch noch ganz viele aus dem Praktikum im FSJ bei uns. Jetzt arbeitet sie als Erzieherin in der Diakonie. In dem Bereich, in dem wir gerade Flüchtlinge betreuen, und morgen werden wir nochmal mit dem Flüchtlingsnetzwerk und der Diakonie genau verhandeln, wie die Schnittstellen der Arbeit sein werden für die Zukunft. Jetzt mach's noch. Gut, genau. Das knüpft auch ein bisschen an mit dem Stichwort, das Sie hoffentlich in Zeitung und Gemeinde inzwischen schon öfters wahrgenommen haben, lebenswert. Und lebenswert ist der Name eines Vereins, den wir ins Leben rufen wollen und der Checkpoint, Lichtblick und Flüchtlingsnetzwerk wie 3 Säulen umfasst und verknüpft. Da soll die Arbeit durch diesen Verein gefördert werden und bestimmte Projekte, die wir vielleicht sonst als Gemeinde gar nicht stemmen könnten, über diesen Verein auf den Weg gebracht werden. Wir werden im Bereich Oktober, November es hinkriegen, diesen Verein vollständig ins Leben zu rufen. Wir hatten letzten Donnerstag einen schönen Abend, wo wir Menschen aus Gemeinde und Stadt das Projekt vorgestellt haben und werben ganz herzlich, dass Sie schon mal lebenswert zu Ihrer Sache machen. Und das geht mit einem Sponsorenlauf, der am Samstag, den 12. September von 11 bis 12 Uhr im Hembergstadion stattfinden wird. Das heißt, man kann entweder selber laufen, eine Runde 400 Meter, wie viele Runden man in einer Stunde so schafft, oder man kann im Grunde, indem man Sponsoren sucht für seine eigenen Runden, dazu beitragen, dass Mittel zusammengetragen werden für die Arbeit von Lebenswert und damit für Checkpoint, Lichtblick und Flüchtlingsnetzwerk. Die Zettel gibt's am Ausgang. Sie brauchen für jeden Sponsor jeweils einen Zettel. Nehmen Sie also gleich mehrere mit und geben Sie es auch anderen weiter. Das wäre ganz hilfreich. Es ist das Thema Flüchtlinge heute schon ganz stark angesprochen worden. Und wir haben von Zeit zu Zeit immer wieder auch in der Gemeinde gesagt, das und das erleben wir mit Menschen, die wir begleitet haben. Da gibt es gute Nachrichten. Und gute Nachrichten, Marion, komm mal nach vorne, sollte man mit anderen teilen. Wir haben oftmals in den letzten Zeiten erlebt, dass Gott hier Wunder tut.
Ihr Lieben, es könnte nicht besser passen. Dirk Ellermann hat heute gepredigt und nebenan ist Miriam Ellermann. Erinnert euch alle noch an den Probepredigt-Gottesdienstfolien, den die beiden zusammen gemacht haben. Und an dem Tag bin ich hier jetzt vor euch getreten und habe gesagt, Leute, ich brauche eure Hilfe. Wir haben eine Familie aus dem Iran, eine Mutter mit ihren 3 Kindern, die ihre Tochter vor einer Zwangsheirat bewahrt hat und die hier zum christlichen Glauben gefunden haben. Und die sind abgelehnt und die brauchten Geld, damit der Rechtsanwalt sie vor Gericht vertreten konnte. Bei dieser Ablehnung ging es insbesondere darum, das fand ich jetzt sehr berührend mit der Mose-Geschichte, dass ihnen niemand geglaubt hat, dass sie wirklich an Jesus Christus glauben. Und da war am Freitag der Termin und die gehören zur Maria Magdalena Gemeinde, also ihr kennt sie gar nicht persönlich zum Großteil. Und von der Maria Magdalena Gemeinde sind ganz viele aus der Gemeinde mit nach Arnsberg gefahren, Pfarrerin Dietz, Pfarrer Züwitz, und Pfarrerin Dietz hat auch als Zeugin ausgesagt. Und Gott hat ihr die richtigen Worte gegeben. 4 Stunden lang ging die Verhandlung. Der Richter hat der Familie nicht geglaubt und nicht geglaubt. Und dann kam Helga Dietz und hat bezeugt, was sie von dieser Familie gesehen hat. Und dann hat der Richter die Verhandlung abgebrochen und hat gesagt, das reicht, die können bleiben. Und ihr habt alle mitgeholfen. Ihr wisst es selber besser als ich, wie viel ihr geholfen habt. Viele haben mich zwischendurch gefragt. Viele von euch haben gebetet am Freitag und auch zwischendurch. Und ich danke euch recht herzlich. Und heute wird in Maria Magdalena gefeiert und wir können es im Herzen auch. Danke.
Wir sind ja so unverschämt, dass wir auch weiter noch mit Wundern rechnen. Deshalb möchten wir gerne den Ball aufnehmen, den einige schon in der Zeitung, unser Diakoniepfarrer und Frau Simon und andere versucht haben, dass die Flüchtlinge in der Almelo-Halle doch in dieser Stadt bleiben können mögen, damit die Kontakte und die Arbeit, die gewachsen ist, weitergeht. Das gestaltet sich kompliziert. Am kommenden Mittwoch kommt Innenminister Jäger, um die Almelo-Halle zu besuchen und wird um 14 Uhr in Iserlohn sein. Und ich lade von dieser Gemeinde und von dem Flüchtlingsnetzwerk Menschen ein, dass wir werden so ein Herz haben, das wir hochhalten können, für das Herz, für die Menschlichkeit, Herz zu zeigen, das möglich zu machen und mit dem Innenminister ins Gespräch zu kommen. Es gibt da auch Vorabsprachen, die wir da schon mit dem Bürgermeisterbüro getroffen haben. Wir werden das auch am Freitag danach nochmal mit Hannelore Kraft versuchen, da in Kontakt zu kommen und bitten euch, wenn ihr es am nächsten Mittwoch ermöglichen könnt, doch dabei zu sein und ein Stück an diesem Ort zu sagen, diese Stadt möchte ihre Flüchtlinge behalten. Das ist eine wichtige und gute Botschaft und wenn ihr das unterstützen könnt, laden wir euch ein, so gegen 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr bei der Almelo-Halle sich am kommenden Mittwoch einzutreffen. Soweit dazu. Ihr habt gehört, dass wir heute den ersten Probegottesdienst haben und ein zweiter in der nächsten Woche noch bevorsteht, so wie Miriam Ellermann drüben gerade die Kinderkatechese macht und Dirk hier den Gottesdienst in der Obersten gestaltet hat, gilt nun die Abkündigung für den kommenden Sonntag. Nachdem Frau Pfarrerin Miriam Ellermann sich auf die 3.1, wir teilen da jetzt immer, 3.1 ist die Pfarrstelle für Miriam Ellermann, 3.2 ist die Pfarrstelle für Dirk Ellermann, auf die 3.1 Pfarrstelle in der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Iserlohn beworben hat, wird sie die Probepredigt am 23. August um 10.30 Uhr hier in der Obersten Stadtkirche halten und dann wird Dirk Ellermann die Katechese halten, entsprechend im Lutherhaus, so wie sie es jetzt drüben gerade getan hat. Die Gemeinde ist zu diesem Gottesdienst auch am kommenden Sonntag herzlich eingeladen und danach soll es einen Berufungsbeschluss des Presbyteriums geben, so dass wir dann das Ergebnis bereits an diesem Sonntag hätten. Wir werden nicht noch einmal eine so umfangreiche Befragung wie schon nach der damaligen Probepredigt jetzt durchführen, aber wenn Sie mit den Bewerbern noch einmal ins Gespräch kommen möchten, dann kommen Sie doch mit ins Kirchcafé und sprechen Sie sie auch persönlich an, stellen sich vor und knüpfen so auf diese Weise einen Kontakt.
Wir haben im Klingelbeutel zusammengelegt 158,72 Euro. Die Kollekte betrug 218,99 Euro. Und wir sammeln heute für die Arbeit des Evangelischen Bundes, die das evangelische Profil schärfen und Menschen verbinden will im protestantischen Glauben. Nach dem Gottesdienst, ich sagte es gerade schon, herzliche Einladung, herüberzukommen in das Kirchcafé und dort noch miteinander Gemeinschaft zu haben. Und dann habe ich hier noch liegen ein Hinweis. Gilt es noch mit den Holy Days, Timon? Dann will ich da auch noch gerne hinweisen. Am 5. und 6. September von 11.30 Uhr an wird in Lettmate, in der Weißen Rose und Friedenskirche in der Lessingstraße es wieder Holy Days geben. 24 Stunden Echtzeit für Jugendliche. Thema, so viel du brauchst. Anmeldekarten liegen am Ausgang für Sie an dieser Stelle bereit. Und nun singen wir miteinander das nächste Lied.
Evangelisch getauft wurden in der vergangenen Woche Charlotte Anna Fieler, Julian René Wasmuth, Lara Sophie Bastian und Nick Demin und heute Tilda Moreau. Kirchlich getraut wurden Camille Dominique und Sabrina Kirylo, geborene Provasnik. Verstorben ist offensichtlich niemand. Und nun halten wir Fürbitte und ich bitte Sie dazu aufzustehen.
Wir laden Sie ein, die einzelnen Fürbitten aufzunehmen mit dem Ruf, Herr, erhöre uns. Lebendiger Gott, in unserer Stadt kommen in diesen Tagen immer wieder Menschen an, Familien mit Kindern oder einzelne Männer. Manche erhoffen sich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Viele suchen aber einfach nur Schutz und einen Ort, an dem sie sicher sind und Zukunftschancen haben. Herr, wir bitten dich, dass Menschen auf der Flucht bei uns Heimat finden und sich als unsere Gäste erleben. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in den Städten und Kommunen, dass sie Wege finden, heimatlose Menschen menschenwürdig aufzunehmen und dass Menschen Mut finden, freie Wohnungen an die Neuankömmlinge zu vermieten. Wir beten für die Mitarbeiter in den Ausländerbehörden, für die Verantwortlichen in den Flüchtlingsunterkünften, dass sie die Herausforderungen durch die gestiegenen Zahlen bewältigen. Für die ehrenamtlichen Begleiter, die unterstützen, besonders für die Arbeit des Flüchtlingsnetzwerkes hier in Iserlohn. Wir beten um eine gute und zielgerichtete Entwicklung des Vereins Lebenswert Iserlohn e.V. Wir beten für Asylsuchende um eine schnelle Klärung ihrer Bitte um Asyl. Wir bitten dich, dass aus Fremden Freunde werden. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns.
Lebendiger Gott, Mose hat erlebt, dass sein Schwiegervater Jitro den Glauben an dich, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, entdeckt hat. Dass aus einem gottsuchenden Priester, Jitro, ein Gefundener wurde, der sich nun zu dir bekennt. Wir beten für die Christen und Muslime, für Buddhisten und Atheisten, die in unser Land kommen, dass sie Heimat finden. Und auch Heimat in unseren Gemeinden. Und dass sie dich, den einen Herrn und Schöpfer der Welt, finden. Den Gott, der sein Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt hat und der uns in Jesus sucht und liebt. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns.
Wir bitten dich um gute Begegnungen mit Menschen der verschiedenen Religionen. Hilf uns, mit Respekt und Wertschätzung aufeinander zuzugehen. Und hilf uns auch, Skepsis gegenüber unserem Glauben zu ertragen. Lass uns Brücken bauen und aufnehmen, was an Wahrheit und Schönheit auch in anderen Glaubensauffassungen schlummert. Und hilf uns, unser Vertrauen zu dir, Christus, dem auferstandenen Herrn, zu leben und dafür Worte zu finden. Wir werden aber auch darüber sprechen, wo Religionen Menschen unfrei machen, unkritisch oder überheblich. In der Stille denken wir nun besonders an einen Menschen, eine Familie, die wir dir anbefehlen möchten. Wir bitten dich, dass du dich selber zeigst, dass du auch heute Zeichen deiner Macht und Stärke erkennen lässt, dass du dich in ihrem und unserem Leben offenbarst. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns.
Wir bitten dich für die politisch Verantwortlichen in Nordrhein-Westfalen, im Bund, in Europa. Wir klagen dir das Elend der Flüchtlinge, die an den Grenzen in Griechenland, in Italien, am Eurotunnel und an anderen Orten schlimme Erfahrungen machen, denen man versichert, unsere Straßen seien nicht mit Gold gepflastert. Die Herausforderungen sind so groß, dass einfache Rezepte nicht greifen. Darum bitten wir um neue Ideen, wie Menschen in Not und Elend wirksam Hilfe zur Selbsthilfe zuteil wird.
Wir befehlen uns alle dir an. Till Damerow und seine Familie und alle anderen Täuflinge. Rebecca Hens und ihre Zeit in Nicaragua. Und das Brautpaar, das mit dir seinen Weg gehen will. Wir bitten dich um deinen Segen und dein Geleit. Wir denken an die Menschen, die in der letzten Zeit Abschied nehmen mussten von einem geliebten Menschen. Schicke du ihnen den Heiligen Geist, der sie tröstet. Und alles, was uns sonst bewegt, das fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
geht hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir und dieser Welt seinen Frieden.